Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meinen Freunden auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Hallo, hallo und willkommen zum Mensch-Technik-Podcast. Neue Episode heute, altes Thema. Ich hatte ja letzte Woche schon angekündigt, dass ich eine doch recht ausführliche Reihe zur CES, zur Consumer Electronics Show in Las Vegas machen werde. Heute die zweite von vier Episoden. Wer die Episode von vor zwei Wochen, die letzte, nicht gehört hat, wo es allgemein um die Show geht, meine Empfehlung: vorher da reinhören, meinen allgemeinen Showüberblick, was hat mich begeistert, was hat mich enttäuscht, was hat mich gegruselt, und dann hierher zurückkehren und diese Folge zum Thema Automotive, Automotive-Technologien, Automotive-HMIs, was war da eigentlich los? Konkret vier Themen, die ich mir für heute vorgenommen habe. Erstens Automotive und Mobility Trends. Mobility Trends, wo geht's hin? Der zweite, dann etwas konkreter, die Technologien, die dahinter stehen. Und das dritte ist dann die Produkte. Und das Ganze eher generisch Automotive und dann noch ein Kapitel angeschlossen, einen vierten Punkt. Zum Thema Automotive HMIs, Human Machine Interfaces, Mensch-Maschine-Schnittstellen. Was für Trends und Produkte habe ich dort gesehen, respektive dann auch nicht gesehen? Vorab nochmal kleine Ankündigung. Wer meinen Report von der CES noch nicht hat, den könnt ihr gerne bekommen. Der ist gratis für jede und jeden, die oder der es bei mir bestellt, per E-Mail, per LinkedIn Direct Message. Wenn ich eine Nachricht bekomme von dir, dann geht das Teil sofort postwendend raus. Die Themen, die ich hier bespreche, sind da drin, sind noch ein paar mehr drin, ein bisschen tiefer diskutiert. Wenn ich das Ganze schriftlich niederlege, dann kommt das natürlich, ist da ein bisschen mehr Detail dahinter und ein bisschen weniger akustische Konsumierbarkeit, ich nenne es mal einfach mal so. Also, Automotive Trends, wohin geht die Reise? CES war ja über viele Jahre hinweg und ist es ein Stück weit immer noch die Messe schlechthin, wenn es um automobile Trends geht. Und zwar Trends jenseits von PS, von Newtonmetern, von, der harten Automobiltechnologie, der traditionellen Automobiltechnologie. Und was ich gesehen habe, ist, dass die Innovationen im Bereich Automotive nicht mehr länger von einzelnen dominanten Technologien getrieben werden, sondern dadurch, dass da ein Zusammenwachsen stattfindet. Dass es mehrere bis dato voneinander unabhängige Trends und Technologien miteinander verschmelzen. Also so eine klare, einheitliche Roadmap, wo geht's hin fürs Auto, habe ich weniger wahrgenommen, sondern es gab eher ein fragmentiertes, nichtsdestotrotz teilweise sehr aussagekräftiges Bild. Und vor allem befinden wir uns in der Automobilbranche in einem erheblichen Umbruch. Themen wie Software-Defined Vehicles, künstliche Intelligenz im Fahrzeug, Automatisierung bis hin zum autonomen Fahren, das Thema Zweiräder, das Thema Mikromobilität, das erscheint, als wären das parallele Trends, parallele Narrative, Erzählweisen, die unabhängig voneinander stattfinden. De facto sind sie teils gegenseitig verstärkend und teils konkurrierend. Auf der anderen Seite machte die selektive Präsenz von OEMs und Zulieferern, da hatte ich letzte Woche darüber gesprochen, dass also außer BMW von den traditionellen westlichen Herstellern keiner da war. Und auch die Chinesen mit Geely und Great Wall Motors auch nur mit zwei Firmen vertreten waren. Also das zeigt ja, dass da ein Shift stattgefunden hat. Und die starke Rolle von Technologieunternehmen wurde deutlich. Ja, der wachsende Einfluss nicht originär automobiler der Domänen macht deutlich, dass die Zukunft von Autos, von Mobilität zunehmend außerhalb traditioneller Automotive-Grenzen gestaltet wird. Also die traditionellen OEMs, die traditionellen Zulieferer sich öffnen, erweitern, wahrscheinlich müssen, und Technologien von außerhalb zulassen. Klassischer Trend dafür ist das Software-Defined Vehicle, also das Fahrzeug, was über Software definiert wird. Und das war für mich einer der prägendsten Trends im Automotive- und im Mobilitätsbereich. Die Implikationen sind nicht einfach vollständig zu verstehen. Also schauen wir uns mal die Smartphone-Industrie an. Wenn wir heute alle unsere Smartphones nehmen, sie ausschalten und nebeneinander legen, ist es sehr, sehr schwierig, gerade wenn die Glasseite, die Bildschirmseite nach oben liegt, festzustellen, was ist denn das eigentlich für ein Gerät? Die sehen, unterm Strich sehen die alle gleich aus. Da, ja, das ist ein Formfaktor, der sich durchgesetzt hat, der variiert ein bisschen, ob ich jetzt ein paar Millimeter mehr oder weniger in der Höhe, in der Breite habe. Aber im Endeffekt sehen die alle gleich aus. Also moderne Smartphones werden nicht primär durch ihre Hardware definiert. Klar, Themen wie Displayqualität, Akkulaufzeit, Sensoren sind weiterhin wichtig. Am Ende ist es aber die Software, sind es die Apps, sind es die Betriebssysteme, die digitalen Ökosysteme, die Funktionalität und am Ende dann eben auch die User Experience, die den wahrgenommenen Wert des Smartphones bestimmen. Also Hardware ist ein reiner Enabler, der unten drunter liegt, und Software ist das Produkt, was User Experience erzeugt, Nutzererfahrung erzeugt, was die Funktion überhaupt erst ermöglicht. Und eine ähnliche Transformation sehe ich in der Automobilindustrie. Also Fahrzeuge werden zunehmend als aktualisierbare, updatebare, erweiterbare, flexible Plattformen entwickelt, deren Fähigkeiten sich im Laufe der Zeit durch Software weiterentwickelt. Also Funktionen, Features, ja, Aspekte vom Fahrverhalten, User Experience, Innenraum, Funktionen. Es ist nicht mehr zum Zeitpunkt des Verkaufes festgelegt, wie es in der Vergangenheit war. Da kaufe ich ein Auto, nehme es mit aus dem Showroom und das ist dann so, wie es ist und bleibt bis auf den Ersatz von Verschleißteilen im Wesentlichen unverändert, bis es verschrottet wird. Ja, und heute, und in Zukunft noch viel mehr, werden kontinuierlich durch Software-Updates Verfeinerungen geliefert, Erweiterungen geliefert, neue Konfigurationen geliefert, neue Funktionen geliefert. Und eines der greifbarsten, anschaulichsten Beispiele für das Software-Defined Vehicle-Konzept bleibt der Afeela. Der wird seit einigen Jahren immer wieder gezeigt. Das ist eine Kooperation zwischen Sony und Honda. Und dieses Jahr war der Stand von Sony ausschließlich diesem Auto gewidmet. Sonst war mal das Auto mit auf dem Stand oder auf dem Nebenstand und Sony hatte einen eigenen Stand mit den Kameras und den Fernsehern und den ganzen Consumer Devices, die Sony so hat und die auch teilweise wirklich cool sind. Aber dieses Jahr ausschließlich das Auto. Und die Rollenverteilung ist hier sehr explizit. Honda liefert die klassische automobile Basis. Ja, die Fahrzeugplattform, den Antriebsstrang, die Aerodynamik, die Bremsen, die Crash-Sicherheit, die Sicherheitssysteme. Während Sony als consumer-orientierte Firma für Software, für digitale Services, für die User Experience im Innenraum, für das Interaktionsdesign, also wie handle ich eigentlich mit dem Auto, wie interagiere ich mit dem Fahrzeug, das macht Sony. Und in diesem Setup ist im Software kein Add-on, sondern es wird also nicht einfach nur auf ein fertiges Auto draufgeschnallt, sondern Software ist ein zentraler Treiber der Werte. Software prägt das Fahrzeug. Wie wird es wahrgenommen? Wie wird es erlebt? Und vor allem, wie differenziert es sich auch vom Wettbewerb? Und generell, die CES hat für mich eins klar gemacht: Das Software-Defined Vehicle ist kein theoretisches Konzept, keine ferne Vision mehr. Es wird kommen. Daran bestehen inzwischen relativ wenig Zweifel. Gleichzeitig zeigt die Messe dann aber auch eine wachsende Spannung innerhalb der Automobilindustrie. Also viele der OEMs und Zulieferer, vielen von denen fehlen weiterhin die richtigen Tools, die entsprechenden Softwareprozesse, die skalierbaren Entwicklungsumgebungen, die einfach nötig sind, um mit Software-Speed zu arbeiten und mit diesem doch sehr volatilen Konstrukt Software umzugehen. Und aus meiner Sicht noch kritischer, Teilen der Automobilbranche fehlt nach wie vor der notwendige Shift im Mindset, also in der Wahrnehmung, im Handeln. Ja, wie wird das ganze Thema eigentlich gesehen? Also der Weg vom Denken in Fahrzeuggenerationen hin zum Denken in kontinuierlichen Updates, der Weg weg von fixen Spezifikationen zu evolvierenden Plattformen und weg von Hardware First zu softwaregeführter Wertschöpfung. Diesen Weg gehen viele OEMs und Zulieferer nur sehr eingeschränkt oder sogar gar nicht. Und das könnte sich als ganz großer Fehler für einzelne Firmen herausstellen. Zweites großes Thema: Automatisierung, Autonomie von Fahren, von Fahrzeugen, Automatisierung des Fahrprozesses. Also der Fortschritt im Bereich automatisiertes Fahren, autonomes Fahren, der ist deutlich sichtbar. Ich habe sowohl in Los Angeles, da sind Waymo-Autos unterwegs gewesen, selbstfahrende, ja, also ohne einen Menschen drinne, nehmen die in Los Angeles am Straßenverkehr teil. Persönliche Erfahrung, sie haben mich fürchterlich nervös gemacht, wenn sie vor mir hergefahren sind, weil sie sich so hyperkorrekt und hypervorsichtig verhalten haben. Zeigt, wie wir als Menschen uns da ein Stück weit eine Risikoadaption erlaubt haben, dass wir so Risiken eingehen und die als normal annehmen, während die automatisierten Fahrzeuge das nicht tun. In Las Vegas, wo ich auch im Auto unterwegs war, gab es einige SUX-Fahrzeuge, die ich dort gesehen habe. Also das ganze Thema dreht sich nicht mehr um Prototypen, nicht mehr um Forschungsprogramme, sondern wir sind in einer frühen, aber einer konkreten Anwendungsphase. Ja, wir haben die On-Road-Use-Cases, also es findet auf der Straße statt, die Anwendungsfälle auf der Straße sind sichtbar und funktionieren. Wenn man genauer hinschaut, auf die Akteure in diesem Feld, gibt es unterschiedliche strategische Ansätze. Waymo und SUX, hatte ich schon erwähnt, zielen darauf ab, professionelle Fahrer zu ersetzen. Die Frage ist ja, warum fahren wir denn eigentlich autonom? Und da gibt es einige Argumente. Und das Schlagkräftigste ist, ich brauche keinen Fahrer mehr. Ich brauche keinen Taxifahrer mehr. Ich brauche keinen LKW-Fahrer mehr. Wir haben eine sogenannte Driver Shortage, also zu wenig Menschen, die bereit sind, als Berufsfahrer zu arbeiten, weltweit. Das ist kein klassisch westliches Problem, kein klassisch nördliches Problem. Es ist weltweit so, dass immer weniger Leute bereit sind, zu sagen, ich fahre Auto und verdiene mit meinem Geld. Und da sind dann die Geschäftsmodelle sehr eindeutig. Der Fahrer wird ersetzt, ja, und Waymo und SUX machen das, autonome Mobilitätsservices, mit denen die Fahrer ersetzt werden. Da kriege ich Kostensenkungen, da kriege ich einen rund um die Uhr, alle Tage die Woche, ganzes Jahr lang Betrieb ohne weiteres hin. Ja, so ein Roboter, so ein Rollender, der wird nicht krank, der ist nicht müde, der fährt einfach. Das heißt also, beide Unternehmen positionieren Autonomie weniger als Feature eines Privatfahrzeuges, sondern als zentralen Enabler eines servicebasierten Mobilitätsökosystems. Im Gegensatz dazu, ja, kein Trend ohne Gegentrend, der Ansatz von Tensor fokussiert mehr auf den privaten Autobesitz. Also Autonomie ist da eine Erweiterung des individuellen Fahrerlebnisses, das ist quasi ein Fahrerassistenzsystem plus und passt sich damit stärker an die traditionellen Automotive-Narrative an, an die Erzählung eines Autos als Freiheitsobjekt. Und ja, Automatisierung wird schrittweise eingeführt, um Komfort zu erhöhen, um Sicherheit zu erhöhen, um im Allgemeinen eine entsprechende User Experience, ein Nutzererlebnis zu erschaffen. Und Tensor wird mit diesem Modell halt die Besitzmodelle nicht grundlegend verändern, während Firmen wie Zoox oder Waymo genau das machen, dass sie sagen, du brauchst gar kein Auto, du drückst auf deine App und dann steht da eins vor der Tür und das macht dann schon, wie du das gerne haben möchtest. Kurze persönliche Anmerkung noch dazu. Dieses Thema Automatisierung bis hin zur Autonomie des Fahrens entwickelt sich schneller, als ich es noch vor ein paar Jahren erwartet hätte. Ich bin immer wieder überrascht, wie weit dann die Firmen doch sind. Und ja, es gibt noch hunderte und tausende Probleme und wir haben immer noch Unmengen an Edge Cases und es gibt immer noch einzelne Firmen, Tesla zum Beispiel, die teilweise noch irgendwelche Notfallfahrer mit im Fahrzeug haben. Aber der Weg hin zu dieser Vision, ich habe da so ein Objekt und das ist ein rollender Roboter, der steht bei mir vor der Tür oder kommt vor meine Tür gefahren, ich steige da ein und der fährt mich irgendwo hin. Das hätte ich vor ein paar Jahren gesagt, ja, dauert noch 20 Jahre. Nein, da habe ich mich geirrt. Ich korrigiere mich da sehr, sehr gerne. In konkreten Use Cases, in bestimmten Umfeldern funktioniert das bereits heute passabel und verbessert sich radikal von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat. Ich würde sogar mal vermuten, von Woche zu Woche gibt es da bessere Gelegenheiten. Nächster Punkt, der mir aufgefallen ist auf der CES im Bereich Mobilität, ist, wir brauchen gar keine Autos mehr. Ja, oder Autos haben nicht mehr die alleinige Rolle des Mobilitätsproviders. Mikromobilität war ein erneut sehr sichtbares Thema auf der CES. Wie auch im letzten Jahr nahmen die Mikromobilitätsanbieter, also diese Scooter, Roller, E-Bikes, bis hin halt eben zu Koffern, auf denen man sitzen kann und sich durch das Flughafengebäude fahren lassen kann. Entschuldigung. Die nehmen immer mehr Raum ein und ja, es ist ein sehr breit. Also Elektromobilität ist ja eine Mobilität, die sehr einfach realisiert werden kann, sehr einfach in Produkte umgewandelt werden kann. Und das führt dann halt zu einer unglaublichen Vielfalt von Devices, von Geräten, die dort ausgestellt werden. Also etablierte Formate bis hin zu experimentellen Interpretationen war alles möglich. Also am praktischen Ende meiner Sicht, meinem praktischen Ende, viele Geräte, viele Systeme, die wirklich einen Sinn machen. Ja, von E-Bikes, E-Scooter, auch so Trikes, die dann vorgestellt worden sind, bis hin zu Rollstühlen für Menschen mit körperlichen Behinderungen. Insgesamt platzsparend, energiebewusst, elektrisch, also so für urbane Transportaufgaben wirklich gut geleistet. Und das sind für mich direkte Reaktionen auf Themen wie Staus, begrenzten Parkraum, kürzer werdende tägliche Pendelstrecken. Und da sehe ich ein hohes Potenzial, den Druck auf bestehende Mobilitätsinfrastrukturen zu reduzieren, wenn, und das ist der Knackpunkt, sie durchdacht in die Städte integriert werden. Einfach nur noch ein paar Devices mehr und die dann vielleicht auch noch als Shared Devices, also als geteilte Fahrzeuge irgendwo im Straßenraum zu positionieren. Das kann es nicht sein, das funktioniert nicht wirklich. Es nimmt ja auch schon wieder ab, gibt ja auch schon die ersten Großstädte, die diese Roller, die Scooter zum Draufstehen, die elektrischen schon wieder abgeschafft haben oder die den Verleih über die Straßen nicht mehr wirklich erlauben. Neben den positiven Aspekten, die ich sehe, gab es auch einige Dinge, wo ich mir denke, was macht das für einen Sinn? Ja, also gerade so spielerische, gadgetartige Devices, eben wie die schon erwähnten Koffer, auf denen man sitzen kann. Technisch vielleicht ganz clever und sicher auch sehr unterhaltsam. Aber wenn ich überlege, was der Akku wiegt, dann sind Fluggesellschaften ja sehr, sehr kritisch, was Akkus und Powerbanks in Flugzeugen angeht, weil die nicht ganz unkritisch sind, was die Feuergefahr angeht. Weiß ich nicht, wie viel Sinn das wirklich macht. Ob das wirklich größere Transportprobleme löst. Aber gut, wo ein Markt ist, ist auch ein Bedarf. Wenn kein Bedarf da ist, wird der Markt da ganz schnell wieder verschwinden. Da glaube ich jetzt mal einfach an die Wirkweise des Kapitalismus. Kommen wir zu ein paar Technologien, die mir aufgefallen sind. Als allererstes für mich so das Aufregendste war von SoundHound die Agentic AI's Interaction, also eine agentische, künstliche Intelligenz getriebene Sprachinteraktion. Für mich sehr, sehr überzeugend, sehr zukunftsorientiert. Ich habe das sowohl auf dem Stand von SoundHound gesehen, als auch bei TomTom. Und die Demonstration fand ich echt sehr, sehr cool. Ja, also wie weit das Ganze gekommen ist, also diese traditionellen Command- und Response-Paradigmen. Ich sag was, das System tut was, ich sag wieder was, das System tut was anderes. Da geht es weit drüber hinaus. Also der Use Case, der einer, der mir gezeigt worden ist, ist, ja, ich habe so komische Geräusche an Bremsen, liebes Auto, was ist denn da los? Und sagt, ja, du könntest was neue Bremsbeläge brauchen, ich buche dir gleich mal einen Termin in der Werkstatt. Und wenn du schon mal da bist, möchtest du nicht von deinem Autohersteller das neueste Modell testen, ich kann dir eine Probefahrt reservieren. Ja, also so eine proaktive, wie ein Mensch das vielleicht auch machen würde, eine proaktive Art und Weise der Interaktion. Also statt isolierter Sprachbefehle, demonstriert SoundHound so Konversationsagenten, die auch so einen Kontext über eine Zeit weg halten können und damit dann so komplexe, mehrstufige Interaktionen durchführen können und damit auch dann eben eine proaktive Unterstützung liefern können. Und das sind dann, ergeben sich dann auch sehr natürliche Dialogstrukturen. Ja, also auch so unvollständige und mehrdeutige Eingaben können interpretiert werden. Die Antworten können dynamisch an Kontext angepasst werden. Da ist eine extrem hohe Flexibilität da, um ein Mensch-zu-Mensch-Gespräch zumindest zu imitieren. Das ist keins, aber es wird auch nie das Level vermutlich haben, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Aber es wird der Eindruck entstehen. Und wir werden statt der linearen Eingabemethoden über die Sprache ein unter Umständen sich sehr, sehr lange oder sogar unendlich fortlaufendes, komplexes Gespräch mit dem Fahrzeug möglich machen. Ja, ich hatte ja schon mal so einen Use Case gemacht. Also wenn wir dann so softwaredefinierte, funktional komplexe Fahrzeuge haben, dann kommen traditionelle Touch-Menü-basierte Interaktionen an ihre Grenzen. Mit solchen mit KI-Agenten gesteuerten Sprachsystemen, ich versuche irgendwie für Agentic Voice AI einen deutschen Ausdruck zu finden, für diese Technologie gibt es da entsprechend die Anwendungsfälle. Ja, um die Interaktionen zu reduzieren, die ganze Reibung, die Friktion, die sich da ergibt, zu minimieren und damit dann auch ganz direkt ein Thema wie kognitive Belastungen wie Fahrerablenkung direkt zu adressieren und zu minimieren. Also Verschiebung der Sprachinteraktion. Ja, es ist also nicht einfach nur ein weiterer Inputkanal zwischen Fahrer und Fahrzeug, sondern es entwickelt sich mehr und mehr zu einem echten menschenähnlichen Interaktionspartner. Kontexte werden verstanden, Intentionen werden verstanden, Kontinuität ist gegeben. Und für mich ganz fundamentaler Schritt in Richtung natürlicherer, intuitiverer, vertrauenswürdiger HMIs, Mensch-Maschine-Schnittstellen. Und ich sehe es nicht nur im Fahrzeug, das waren jetzt eben Fahrzeugkontexte, in denen ich das präsentiert bekommen habe. Das können wir in nahezu jedem Kontext einsetzen. Zweiter Punkt, NXP in Kevin Sansen. Hat mich schwer beeindruckt. Ich war bei NXP auf dem Stand, hatte dort auch eine sehr ausführliche, total tolle Präsentation dieser Themen. Und da geht es wirklich um In-Cabin Sensing, Fahrer erkennen, wer ist wo, wer ist in welchem Zustand. Für mich ganz klar hat sich sehr, sehr deutlich weiterentwickelt das Thema, so von einzelnen isolierten Monitoring-Funktionen hin zu einem ganzheitlichen, sensorbasierten, sensorverschmelzenden Verständnis der Fahrzeuginsassen. Also NXP hat da gezeigt, dass eine radarbasierte Sensorik kombiniert mit weiteren Sensoren, mit intelligenter Dateninterpretation, da war auch eine Smartwatch mit bei, die sie integriert hatten. Also haben sie es geschafft, ein detailliertes Bild dessen zu ermöglichen, was im Fahrzeuginnenraum passiert. Und es geht dann von Präsenzdetektion, also wer sitzt wo, wie viele Leute sind drin, ist überhaupt jemand drin, bis hin zur Haltungsanalyse. Also ist jemand zusammengesackt, schläft der vielleicht, ist jemand aufrecht, wo schauen die Leute hin im Fahrzeug? Und dann bis hin zum Driver Monitoring, also in welchem Zustand befindet sich denn Fahrer oder Fahrerin, ist er oder sie wach, ist er oder sie im Tiefschlaf, um dann halt eben auch in so automatisierten Fahrkontexten sicherheitsbezogene Anwendungen zu ermöglichen. Und NXP ist ein Chip-Lieferant. Die bauen noch nicht mal Systeme oder Geräte, sondern die bieten die Grundlagen, die Sensorik, die Datenverarbeitung dazu an, damit andere Firmen, meistens sind es dann Zulieferer, daraus Systeme bauen, die die Autohersteller danach in ihren Autos installieren. Aus regulatorischer Perspektive rückt das Thema In-Cabin Sensing in den Fokus im Moment gerade. Ja, wie bekommen wir mit, ob ein Fahrer, eine Fahrerin im angemessenen Zustand ist, um eventuell eine Fahraufgabe, die im Moment vom Auto übernommen wird, innerhalb der nächsten Sekunden oder Minuten übernehmen zu können. Ja, und damit wird das Ganze eine Sicherheitsapplikation. Ja, und Behörden, zum Beispiel auch das NCAP, ja, die New Car Assessment Program, die Sterne für Unfallsicherheit vergeben, die bewegen sich auch in die Richtung. Die schauen da schon sehr genau hin. Und immer dann, wenn ich eine geteilte Fahraufgabe habe, also ein Teil der Fahraufgabe vom Auto übernommen wird, ein anderer Teil vom Menschen, und sei es nun gleichzeitig oder zeitlich gestaffelt, wie auch immer das aussehen mag, genau in solchen Kontexten ist das Monitoring von Fahreraufmerksamkeit, das Erkennen des Insassensverhaltens, das Tracking der vitalen Sicherheitsindikation, also Herzschlag, Atmung, essentiell. Also wenn ein Fahrzeug die Kontrolle an den Fahrer zurückgeben muss, kann ein In-Cabin-Monitoring-System, zum Beispiel eben auf Basis der NXP-Chips, Wachheit, Bereitschaft überprüfen und damit helfen, die aus meiner Sicht kritischste Situation, nämlich die Übergabe der Fahraufgabe vom Auto zurück an den Menschen, besser zu gestalten. Nächster Punkt bei den Technologien Android Automotive, Spark OS. Ich war ja dieses Jahr auch wieder bei P3 auf dem Stand, und Spark OS ist ein Betriebssystem basierend auf Android, was sehr flexibel konfigurierbar ist, indem zum Beispiel sehr gut kleine, leichte, einfache Fahrzeuge, billige Fahrzeuge betrieben werden können, wie Motorräder oder Scooter. Da hat P3 einen sehr, sehr guten Schritt gemacht, das halt eben entsprechend anzupassen und damit eine flexible Softwareplattform für eine große Bandbreite an Mobilitätskonzepten zu liefern. Ja, also SparkOS ist aus meiner Sicht da sehr, sehr relevant. Es hat es erlaubt eine skalierbare UX-Entwicklung über diverse Fahrzeugklassen hinweg. Die OEMs können ihre Plattformkomponenten wiederverwenden. Das sind dann Hardware. Haben wir wieder das Thema Hardware auf der einen Seite, Software auf der anderen Seite. Ist dann relativ einfach, Interaktionsmodelle, Performance-Profile, Feature-Sets so anzupassen, dass sie zu sehr unterschiedlichen Mobilitätskonzepten passen. Und da, wo wir sehen, oder jetzt, wo wir sehen, dass alternative Mobilitätsformen immer populärer werden, immer mehr Fahrzeuge unterschiedlichster Art und Weise kommen, ist natürlich ein Betriebssystem, was sehr viel mitbringt, aber trotzdem eine gewisse Flexibilität erlaubt, essentiell. Gut, kommen wir noch auf ein paar Produkte, die konkret zu sehen waren, jenseits der Technologien. BMW Panoramic Drive, also BMW, wie schon mehrfach gesagt und mehrfach angemerkt, der einzige westliche Autohersteller mit einer ernsthaften Präsenz auf der CES, am üblichen Ort, auf der Central Plaza. Wie üblich auch ein Highlight. Leider war alles draußen, war ein bisschen windig frisch, als ich da war, aber bei BMW ist es üblich, dass man da auch einen Kaffee bekommt und ein bisschen was zu futtern bekommt. Also auch eine Sitzgelegenheit, ja, sehr schön, wenn man in diesem Messealltag so ein bisschen runtergerockt ist und eigentlich keine Lust mehr hat, sich da mal hinzusetzen, ein paar Minuten und die Batterien aufzuladen. Also allein schon daher immer ein sehr, sehr spannender, sehr, sehr schöner Stand. Plus der Tatsache, dass BMW dieses Jahr den Panoramic Drive, also die quasi neueste Variante des iDrive, im Fokus hatte und dort auch das Thema Gamification Entertainment mal ganz besonders ausgespielt hat. Also eine Fahrzeugexperience, eine Nutzererfahrung im Fahrzeug, die sich ganz stark eben auf Gaming und Unterhaltung fokussierte. Also Kernbestandteil, wie Nutzer mit dem Fahrzeug interagieren. Und es gibt viele Menschen, und dazu gehöre ich auch zu, die ihre Podcasts ausschließlich im Auto hören, weil sie da ihre Ruhe haben. Oder bestimmte Musik, die ein bisschen anspruchsvoller ist und nicht nur Hintergrund dudelt. Ja, also da ist das Auto ja schon seit vielen Jahren ein Ort, an dem eine gewisse Geschlossenheit da ist, an dem ich alleine bin, an dem mich auch keiner sieht und hört. Und diese Idee ist von BMW nach vorne getrieben worden. Und der Panoramic Drive demonstrierte auf sehr schöne Art und Weise, wie großflächige, auch räumlich angeordnete Displays, betrieben von intelligenter Software, in eine immersive, also eintauchbare digitale Umgebung macht. Die gaming-spezifischen oder gaming-inspirierten Interaktionsmuster, dynamisches Feedback, spielerische Interface-Elemente, das waren alles Sachen, die da gezeigt worden sind und teilweise eben auch im Bereich fahrrelevante Informationen, Entertainment-Content, User-Engagement, also Nutzereinbindung, auch gezeigt worden sind. Und für mich war die Botschaft klar: Wenn Fahrzeuge stärker Software definiert werden, was sie werden, dann kann die Interaktion oder kann das Interaction Design sehr viel offener aus der Gaming Media und Entertainment Welt schöpfen, sich da inspirieren lassen. Für mich eines der ganz, ganz wenigen, naturgemäß, wenn so wenige Autohersteller da waren, aber ein ganz seltenes Beispiel der OEM-getriebenen Vision. Fortschrittliche Fahrzeugtechnologien, klare User Experience, klare Wert- und Nutzen-Darstellung, also sinnvolle Integration. Zweites Produkt, auf das ich kurz eingehen möchte, ist der Verge Donut. Das ist ein Elektromotor, der nicht wie sonst in der Narbe sitzt, sondern in der Felge. Es ist also Donut, ja, wie so ein Pfannkuchen mit einem Loch in der Mitte. Und So sieht der auch aus und ist ein sehr, sehr schönes, ja, sieht auch überraschend aus. Also die hatten da ein Motorrad stehen, wo das als Hinterrad war. Ist ein Elektromotor, der sehr, sehr flexibel einsetzbar ist. Also jenseits auch, der hat eine LKW-Version da, der hat eine Motorrad-Version da. In Drohnen, in eigentlich allem, was sich irgendwie bewegt, kann ich diesen Elektromotor unterbringen. Und sehr, sehr spannend, weil er relativ leicht ist, sehr flexibel ist. Ja, halt ein namenloser, im Rad, in der Felge integrierter Elektromotor, überträgt das Drehmoment direkt ins Rad und eliminiert damit klassische Komponenten des Antriebsstrangs, wie Ketten, wie Riemen, wie Speichen, ja auch Getriebe bei Elektromotoren ja eh meistens nicht erforderlich. Also klar, Vorteile bei Effizienz, bei Packaging, bei mechanischer Einfachheit. Und auf der einen Seite technisch elegant, auf der anderen Seite auch sehr schön skalierbar von klein bis groß, von Motorrad bis LKW bis Drohne. Von daher sehr, sehr flexibel und erlaubt wunderbar minimalistische Designs und eine sehr direkte Drehmomententfaltung. Ja, und dann Lastfahrzeuge hatte ich schon gesagt, auch spezialisierte Mobilitätsplattformen. Also das ist schon eine sehr, sehr spannende Technologie, sehr spannendes Produkt, was von Verge, ist eine finnische Firma, angeboten wird. Weiteres Produkt, was ich sehr spannend fand, Glasoberflächen als Enabler von Scheitec, insbesondere bei AGC zu sehen. AGC ist ein japanischer Glashersteller. Für mich ein schönes Beispiel, dass HMI-Innovationen nicht nur unbedingt aus Software entstehen, sondern eben auch Materialien, Oberflächen haben. Also fortschrittliche Glastechnologien als wertschöpfende Interface-Schicht. Sehr edel, sehr schön. Ja, Display, Touch, Licht, Sensing-Funktion, das lässt sich alles wunderbar in so einer Glasfläche integrieren und dabei dann in Richtung Scheitec, also schüchterne Technologie, sich auch ein Stück weit verstecken. Also visuell ruhig, visuell zurückhaltend. Technologie ist dadurch immer noch präsent, aber eher unaufdringlich. Und wenn das ein Ziel ist und wenn es in den Kontext passt, ist es eine sehr feine Angelegenheit. Und das Glas, da gab es diverse Varianten von matt bis durchsichtig, glänzend, transparent, auch mit integrierten Informationen. Also da gab es die diversen Varianten, die gezeigt worden sind. Es geht bei AGC natürlich nicht darum, jetzt finale HMIs, finale Produkte zu machen, sondern eine Möglichkeit für Produktentwickler zu liefern, da neue Welten aufzuzeigen. Ja, kommen wir zum Thema noch Automotive HMI, Automotive HMIs zum Schluss noch zwei, drei Worte zu der Thematik. Die Humane HMIs, ganz klarer Trend, also menschähnliche Interfaces, die also auf Menschen, auf menschliche Art und Weise kommunizieren. Natürlich verkörpert intuitiv. Ja, Sprachinteraktion, ganz klar, hatte ich ausführlich schon darüber gesprochen. Aber auch Grevus zum Beispiel oder Gruner haben sehr schöne Demonstrationen gezeigt mit den haptischen, mit aktiven Haptiken. Bei Grevus war es ein Sitz, der dort ja mit haptischen Aktoren versehen waren, auf die Art und Weise ganz neue User Experiences geschaffen hat. Gruner hat sich eher so auf die traditionellen Tasthaptiken fokussiert, um da entsprechend Informationen zu transferieren. Und für mich ist es eine sehr menschzentrierte Logik, die dahinter steht. Gerade bei dem Sitz, ja, permanenter Kontakt. Ich bin im Fahrzeug, ich kann überhören, ich kann übersehen, aber ich kann nicht oder nur sehr schwer überfühlen. Also da sind wir sehr, sehr gut als Menschen aufgestellt und können halt eben auch diesen Kanal zusätzlich nutzen. Ultrasense ging in eine ähnliche Richtung. wie Grune auch mit Sensing, Haptik, die Kombination daraus, aktive Haptik, um da entsprechend dann neue HMIs, neue Lösungen zu ermöglichen. Das Thema Displays im Fahrzeug war für mich relativ schwer, also Cockpit-Architekturen, was gibt's da, relativ schwer zu eruieren auf der Messe, weil eben wenig Autohersteller da waren, da war nicht allzu viel zu sehen. Von daher ist es eine ziemliche Herausforderung, da was zu machen. Was aber sichtbar wurde, dass offensichtlich das Thema Peak-Display hinter uns ist. Also die schiere Größe von Displays ist kein Qualitätskriterium mehr, sondern es ist eigentlich eher so das Right Size, ja, die richtige Größe. Und da scheint es mir so zu sein, dass 2 bis 3 Displays im Fahrzeug, 1 hinterm Lenkrad für die klassischen Tachometer-Cluster-Funktionen und 1 für die weiteren Funktionen, die Zukunft ist. Die können auch miteinander verschmelzen, die können auch in einem Gehäuse drinnen sitzen. Aber dass diese Super-Hyper-Display-Landschaften, die eine Zeit lang ein Trend waren, die sind aus meiner Sicht im Moment nicht angesagt. Und es gibt ja den Begriff des Peak Oil, dass wir also die größte Ölfördermenge schon hinter uns haben, also den Höhepunkt der Ölförderung. Ich glaube, wir haben Peak Display, also den Höhepunkt von Display im Fahrzeug, auch schon wieder hinter uns und bewegen uns eher wieder auf, ich sag's mal, ausbalancierte Konzepte zu. Eine Firma, die ich gerne noch erwähnen möchte in dem Zusammenhang, ist Alps Alpine, die eine sehr schöne Kollektion von IHMI-Technologien gezeigt haben. Nicht nur Automotive, auch darüber hinaus. War jetzt weniger flashy, war eigentlich erst ein bisschen unauffällig, auch was sie gezeigt haben. Hat mir aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das eine ist ein sogenannter Touchless Touchscreen, also ein Touchscreen, den ich nicht anfassen muss. Der nennt sich Air Input, also Lufteingabe. Ich schwebe in der Luft über dem Bildschirm, muss den gar nicht anfassen und kann aber normale Touchscreen-Paradigmen wie ja, Zoomen, Sliden, Wischen und so weiter ausführen. Das heißt, ich kann auf der einen Seite habe ich eine externe Konsistenz. Ich kann also Erfahrungen, die ich zum Beispiel auf dem Handy oder am Tablet gemacht habe, mitnehmen. Aber ich habe keinen physischen Kontakt. Und überall dort, wo physischer Kontakt kritisch sein kann, in OPs, auch an Fahrkartenautomaten, wo viele Menschen kommen, ist das mit Sicherheit eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, eben in erster Linie aus Hygienegründen. Eine weitere Sache, die mir sehr gut gefallen hat, war ein Thema, was so ja Inclusive Design hat. Es war da hatten sie einen Hut hingelegt und auf der Außenseite des Huts war ein Infrarotsensor, der die Umgebung abscannt. Und auf der Innenseite des Hutes war dann ein haptischer Aktor, der dann auf bestimmte Art und Weisen vibriert hat, wenn der Sensor auf der Außenseite, der Infrarotsensor, ein Hindernis wahrgenommen hat. Und das ist gedacht für Menschen, die blind sind. Und die setzen sich diesen Hut auf und mit dem Stock wird ja meistens nur der Bereich direkt über dem Boden abgescannt und hilft den blinden Menschen, sich zu orientieren in öffentlichen Umgebungen. Wenn jetzt aber zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, ein Werbeplakat von oben runterhängt oder ein Ast von einem Baum auf Kopfhöhe runterhängt, dann kann dieser Stock das nicht wahrnehmen. Aber dieser Infrarotsensor, der kann sagen, hey, da ist irgendwas. Ja, da ist was in deinem Weg, wo du lang gehen möchtest. Bitte pass entsprechend auf. Und das ist eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Also zumal halt eben auch dann statt noch irgendwelche auditiven Signale oben drauf zu geben, sondern es wird ein haptisches Signal gegeben über den Tastsinn. Und das ist dann halt immer noch mal deutlich entlastender. Also, aus da mal multimodal, human-centered, mit einem ganz, ganz klaren Wert, zwei Technologien, die Alps Alpine da gezeigt hat. Ja, das heute mal ein kleiner kurzer Ritt durch die Automotive-Produkte und Technologien und die HMI-Produkte und Technologien, die ich auf der CES gesehen habe. Nochmal der Hinweis, wer in allen Details nachlesen möchte, was ich erlebt habe, wie ich die Dinge sehe, fordert meinen Report an, schickt mir da entsprechend eine Nachricht auf irgendeinem der diversen Kanäle. Und dann komme ich sehr gerne komme ich auf euch zu, wieder mit einem Exemplar, einem Gratis-Exemplar meines Reports. Das war es für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com, Rösker mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.